Ich würde tatsächlich die Change Story in den Vordergrund stellen. Das gibt viele andere Tools sicherlich, aber warum ist die so wichtig? Weil es in Veränderungen so wichtig ist zu verstehen, warum diese Veränderung stattfindet. Was ist der Reason Why?
Heute bei mir zu Gast ist eine Frau, die keine PowerPoint-Folien mehr braucht, um Wandel zu leben und zu orchestrieren. Das hat sie jahrelang gemacht, denn sie war Beraterin bei Capgemini, in leitenden HR-Funktionen bei Vattenfall und Coca-Cola Deutschland, zuletzt HR-Chefin bei Vodafone. Sie hat also Konzerne, Hierarchien und Machtspiele erlebt und erleiden gelernt. Sie hat mit Betriebsräten und Vorständen kooperiert und verhandelt, bis sie den Schlussstrich unter ihre Festanstellung gezogen hat. Ihr neues Spielfeld, The Change Shapers. Sie ist heute selbstständig als Coach und Veränderungsberaterin. Ich freue mich auf ein Gespräch mit Felicitas von Kiau. Wir reden über Führung, Wandel, Coaching-Ausbildung und darüber, wie man Veränderungsprozesse so gestaltet, dass sie etwas bewirken. Hallo, liebe Feli.
Lieber Kai, freue mich.
Schön, dass du da bist. Ich freue mich auf ein Gespräch mit dir. Ich möchte es ein bisschen in drei Teile bringen. Einmal einen Rückblick, ein bisschen Gegenwart und Zukunft, so wie die Deutschen so ticken, immer so ein bisschen alles strukturiert.
Schön strukturiert.
Wunderbar.
Ja.
Feli, zu deinem Hintergrund. Du warst erst Externe, was bei Capgemini, bist dann in die internen Prozesse reingegangen. Du warst bei Organisation, ich habe es gesagt, bist heute wieder selbstständig. Zuerst der Schritt von außen nach innen. Was hat sich für dich denn in dieser Rolle geändert, als du plötzlich dich in der Organisation im Change gefunden hast?
Also es war damals der Wechsel von Capgemini Consulting in die Industrie ein bewusster Schritt. Ich wollte sehr bewusst die interne Verantwortung übernehmen. Ich habe mich als Beraterin auch verantwortlich gefühlt, so ist das nicht. Man ist aber nicht Teil der Organisation, nicht Teil des Systems. Und das ist aus meiner Sicht ein nicht nur gefühlter, sondern auch ein faktischer Unterschied. Der macht was mit einem. Und so habe ich aus der internen Rolle sehr viel bewusster natürlich auch Themen adressieren und steuern können und letztendlich auch die Verantwortung für die Umsetzung übernommen. Ja, und ich glaube, das ist der wesentliche Unterschied. Also, dass man Themen strategisch besetzen kann und auch tatsächlich für die Umsetzung steht.
Mhm. Wie war denn deine Reifung hin zu sagen, ich gehe jetzt wieder raus aus dem System?
Dinge kommen und gehen. Also es gibt Phasen, ich rede immer vom Phasenmodell als ausgebildeter Coach. Und ich glaube, jetzt ist nach 30 Jahren Festanstellung, 20 Jahre im Kontext Change Transformation, 15 Jahre in HR, auch mal wieder Zeit für eine neue Perspektive. Und die hält frisch, die hält in Anführungsstrichen jung, selbst wenn ich nicht mehr ganz jung im Alter bin. Und diese Dynamik wollte ich mir gerne wieder gönnen.
Kann ich nachvollziehen. Vielleicht mal in die konkrete Arbeit als Change-Beraterin, die du erlebt hast. Da gelingen einige Projekte, viele gingen nicht. Ich finde es ja selbst immer sehr erschütternd, wenn man sich die Zahlen anguckt, dass den Statistiken nach etwa 75% aller Change-Prozesse mit großen Erwartungen angekündigt, viel Geld investiert wird, viel Hoffnung. Und die scheitern, weil da kann man jetzt wahrscheinlich ganze Studien anführen. Aber aus deiner Erfahrung, gibt es Kerngründe, warum so viel gut Angesetztes, klug Geplantes dann nicht gelingt?
Also Studien gibt es tatsächlich viele. Ich erinnere mich auch an solche, die wir bei Capgemini Consulting damals aufgesetzt haben. Und tatsächlich, das ist schon 20 Jahre her, haben wir damals schon davon geredet, dass Change-Projekte Initiativen scheitern. Jetzt kann man sagen, Change ist heute allgegenwärtig. Früher haben wir eine große Initiative, ein großes Programm gesteuert, begleitet. Heute passieren multiple Change-Initiativen, häufig auch parallel, manchmal sogar ohne gefühltes und auch manchmal faktisches Ende. Und da sind wir auch mitten in den heutigen Herausforderungen aus meiner Sicht. Man scheitert häufig daran, dass zu viel gewollt wird. Ja? Und gibt es einen guten Grund für die Veränderung? Der ist auch nicht immer gegeben. Und insofern gibt es eine gewisse Change-Müdigkeit. Und am Ende wird Change von Menschen gemacht. Nicht auf dem PowerPoint entschieden, obwohl ich PowerPoint sehr mag. Aber von den Menschen in der Organisation mit ihrer ganzen Einstellung, Herzblut getrieben. Und dazu muss ein guter Grund da sein. Das ist, glaube ich, ein wesentlicher Punkt. Und der ist nicht immer so gegeben, wie er gebraucht wird. Und dann gibt es natürlich andere Elemente, wie stehen die Führungskräfte voll dahinter, Treiben Sie das mit Überzeugungskraft und Glaubwürdigkeit weiter? Wird vernünftig kommuniziert? Gibt es ein gutes Zielbild, ein gutes Narrativ? Also dann gibt es sehr viel Handwerkszeug, sage ich mal, das natürlich auch ein Grund sein kann, warum Dinge nicht gut funktionieren.
Ich habe auch nochmal bei mir überlegt, aus meiner Erfahrung, ich mache das ja jetzt auch schon ein paar Jahre, vielleicht drei Sachen aus meiner Sicht. Ich erlebe häufig, dass die Leute schlichtweg müde sind und überfordert sind. So irgendeine Statistik, immer Statistiken, aber das finde ich zumindest interessant, dass jeder zweite Angestellte durchschnittlich in parallel zeitgleich laufenden 15 bis 20 Change-Prozesse eingebunden ist. Das muss man sich mal vorstellen. Das heißt, da zu erwarten, dass die immer wissen, wo steht der Prozess und was soll ich zu beitragen und wo steht überhaupt alles neben dem Tagesgeschäft.
Ja, die Parallelität der Veränderungsinitiativen, ja, die ist alleine schon sehr herausfordernd.
Macht viel auf.
Und die Geschwindigkeit, die zunimmt. Also ich denke durchaus über Projekte nach, die ich vor 20 Jahren gemacht habe. Da haben wir bestimmte Themen anderthalb Jahre gebraucht. Die würden wir heute nebenbei unter ferner Liefen bearbeiten. Und das ist auch Teil der Wahrheit.
Genau. Ja, und dann eben auch vielleicht, wäre auch eine Hypothese von mir, sind ja Organisationen überwiegend auf Sicherheit, auf Gelingen, auf Nicht-Abweichen vom Plan angelegt. Das ist ja unser Denken. So sind wir im Prinzip erzogen, sozialisiert. So sind viele klassische betriebswirtschaftlich, volkswirtschaftliche Ausbildungen ja auch angelegt. Und die Wirklichkeit heute ist ja, wir haben es eben nicht mit planbaren, trivialen Systemen zu tun, sondern mit einem sozialen System. Da geht es um Menschen und das lässt sich nicht am Reißbrett planen.
Nein, absolut nicht. Und es braucht nicht nur einen guten Grund für die Organisation, sondern auch einen für das Individuum. Ne? What's in it for us? What's in it for me? Aber es ist auch viel, viel mehr als nur die rationale Ebene, sondern die emotionale Ebene. Macht mir das Ganze Sinn? Fühlt sich das sinnig an? Und daran scheitert es auch.
Ja, jetzt bist du nochmal in einen neuen Wechsel gegangen, hatten wir gerade schon gesagt, du bist heute selbstständig, The Change Shapers. Was habt ihr, was hast du, klingt nach Plural, was habt ihr für eine Vision, was hast du für eine Mission?
Also Vision, Mission, Kai, das sind große Begriffe.
Aber wir ja unseren Kunden um die Ohren. Wir messen uns jetzt mal an unseren eigenen Erwartungen bei Prozessen.
Also was treibt mich? Veränderung ist ein roter Faden seit meiner Kindheit und dann später auch im beruflichen Leben. Und das ist ein Thema, das ich aus den unterschiedlichen Perspektiven immer gerne begleitet habe. Das hat sich als roter Faden ergeben. Und genauso meine Haltung, dass Veränderung nicht nur passiert, sondern wir durchaus auch Veränderung gestalten können, also annehmen können. Und das ist die Kraft aus meiner Sicht, die wichtig ist. Vielleicht mein eigener Glaubenssatz, dass aus Veränderung durchaus was Gutes entsteht, selbst wenn es am Anfang Kraft kostet. Und diese Souveränität im Wandel, die möchte ich gerne meinen Kundinnen und Kunden mitgeben können. Und das ist mein Motiv, wenn du so willst.
Ja, du bist mit zwei Ausrichtung da, du bist Coach, also machst klassisches Executive Coaching, da hast du ja auch eine systemische Ausbildung. Jetzt gerade bei Ansiat, können wir auch gleich nochmal drüber reden. Und du bist weiter Veränderungsbegleiterin. Wo kannst du einen Unterschied machen in der Rolle Coaching versus Beratung?
Klar gibt es einen systemimmanenten Unterschied. Also der klassische Berater, der ist der Experte, der Fachexperte häufig, während der Coach eher ein, man nennt das ja häufig auch Prozessbegleiter ist. Also als Coach würdest du eher den Lösungsraum für den Kunden oder den Coachee eröffnen und ihn oder sie in die Lösungshoheit sozusagen versetzen oder diesen Raum ermöglichen. Versus du als Berater eher auf einer fachlich-inhaltlichen Ebene sehr konkret inhaltlich auch mitwirkst.
Machst du was lieber?
Ich komme tatsächlich aus der klassischen Consulting-Ecke, und habe Coaching vor 20 Jahren ergänzt, oder mittlerweile 15 Jahren. Ich komme mit dem Zeithorizont auch ein wenig durcheinander. Also ich habe vor 20 Jahren als Beraterin Change-Prozesse begleitet, habe vor 15 Jahren meine erste Coaching-Ausbildung abgeschlossen, damals in der Hoffnung und Überzeugung, ein besserer Berater zu werden, weil wir waren damals sehr auf Architektur aus, Gesamtzusammenhänge, und ich glaube, in diesem Gesamtkontext das Individuum zu verstehen, ist wichtig. Und da hatte ich diese Coaching-Ausbildung ergänzt. Und wie es der vermeintliche Zufall so will, eine Freundin aus damals Hamburger Zeiten hat mir eine ihrer besten Freundin ans Herz gelegt, die Marketingmanagerin in der Industrie war. Ich möge sie doch coachen. Und das war im Grunde genommen der Anfang einer Reise, die ich über die letzten 15 Jahre nebenberuflich aufrecht erhalten habe. Und insofern kann ich heute sagen, ich finde beide Perspektiven spannend und sie bereichern auch mein persönliches Berufsleben.
Ja, kann ich verstehen. Ich bin ja auch in beiden Rollen, aber ich finde, merke auch bei mir, es braucht eine Bewusstheit, in welcher Rolle gehe ich jetzt in den Raum.
Absolut.
Ich habe schon eine innere...
Wie einen Mantel anziehen oder ausziehen.
Richtig, ja. Ist eine andere Rolle. Dann, wir sprachen kurz drüber, du machst aktuell jetzt eine Weiterbildung nochmal beim INSEAD in Fontainebleau. Was zieht dich dorthin? Das ist ja nochmal eine Coaching-Ausbildung, oder?
Ich habe vor 15 Jahren in Wiesloch ja die Ausbildung gemacht, aber aus irgendwelchen Gründen, und ich folge da gerne meiner Intuition, ist INSEAD auf meiner Bucketlist gelandet, schon seit einigen Jahren, und ich habe immer gesagt, das steht nochmal an. Und jetzt steht's an. Es gestartet im Mai. Es ist eine Ausbildung, die über ein Jahr geht, aus 3 Präsenzmodulen besteht und dazwischen ganz viele Hausaufgaben, ganz viel Lektüre. Und es ist sehr international. Also
ist es Change oder ist es Coaching?
Es ist Coaching.
Ah ja.
Es ist Coaching. Es ist das Coaching Certificate. Ja, internationale Besetzung, Menschen aus aller Herren Länder, wir sprechen Englisch miteinander, sehr bereichernd, unterschiedliche Perspektiven, auch im Erfahrungsschatz sehr unterschiedlich. Manche haben schon eine Ausbildung, manche noch nicht. Manche sind Berater, manche sind in der Industrie tätig, also unterschiedliche Erfahrungen, unterschiedliche Perspektiven. Und da, hätte ich beinahe gesagt, üben wir uns, kriegen Impulse und ganz viele Hausaufgaben.
Ist es systemisch ausgerichtet oder ist es ohne eine ganz konkrete Denkschule dahinter?
Nein, es ist absolut systemisch ausgerichtet. Ja. Ja, und es geht um People, Role, Organization. Das ist so das Haltungsmodul, dem wir da arbeiten. Also der Mensch immer in der Rolle, in der Organisation und ganz klar ausgerichtet auf Coaching.
Fantastisch, klingt gut. Jetzt gucken wir mal nach vorne. Wenn du heute mit den Erfahrungen jungen Leuten sagen würdest, die über eine Coaching-Ausbildung oder Change-Ausbildung nachdenken. Was steht denn für eine Entwicklung an? Was siehst du kommen als Themen, die heute eigentlich auf so eine, ich nannte das eben Agenda, gehören? Was müsste in so einem Coaching und in einer Beratungsausbildung denn heute vermittelt werden?
Also ich würde nochmal unterscheiden zwischen Coaching und Beratung, in Analogie zu dem, was wir vorhin besprochen haben. Also definitiv ist das Thema Coaching eine Haltungssache. Und insofern gibt es, in Klammern wie in der Beratung, auch viele Tools. Aber ich zitiere gerne einen Kollegen von mir, a fool with a tool is still a fool. Also es geht nicht nur um Tools, die kann man sich anlesen, anlernen. Es geht um Haltung, es geht um systemische Denke. Und die wiederum hat aber auch viel mit Lebenserfahrung, Berufserfahrung zu tun und letztendlich auch Businesserfahrung. Insofern würde ich jedem empfehlen, durchaus auch erstmal Erfahrung, ich hätte mal gesagt, in der wirklichen Welt zu sammeln und ergänzend gerne so eine Ausbildung machen. Aber die Anschlussfähigkeit ins wirkliche Leben bei mir, ins Wirtschaftsleben, finde ich ganz wichtig. Und du hast von einer Veränderung gefragt. Natürlich passiert eine ganze Menge. Wir befinden uns gerade mitten in einer großen Revolution, Stichwort KI. Das wird sicherlich auch das Thema Coaching beeinflussen. Nicht nur gibt es heute schon digitale Plattformen, auf der einen Seite, aber zunehmend das Thema Coaching über Gen AI. Und es gibt Statistiken, ich habe neulich eine gesehen, dass in diesem Jahr 25 sozusagen das Thema Companionship und Therapy an erste Linie oder an erste Stelle gerutscht ist, der Themen, die man auch über ein Gen AI Tool besetzen kann. Und insofern, glaube ich, sind wir am Anfang einer super spannenden Entwicklung, die unser beider Rollen auch massiv beeinflussen wird.
Kriegen wir Konkurrenz oder ist es eine Ergänzung?
Ich glaube, es ist eine Ergänzung. Ich glaube sehr an Mensch und Maschine oder Mensch und KI im Tandem, im Co-Pilot, wie es so schön heute heißt. Und ich glaube, es ist kein Entweder-Oder. Ich glaube aber auch an die Kraft des persönlichen Austausches und Stand heute fehlt mir die Fantasie, dass das komplett ersetzbar sein kann. Aber man kann sich Inspirationen, Impulse über Gen AI holen.
Ja, es ist definitiv ein Forschungsgegenstand schon bei einigen. Da bin ich sehr gespannt. Da werden wir sicher in einigen Jahren, vielleicht auch in Monaten schon was zu hören. Ich glaube auch das persönliche Gespräch, das Face-to-Face, die Interaktion, das haben wir auch in der Corona-Zeit gemerkt. Na klar kann ich über Zoom konferieren oder Teams oder however they called. Aber eigentlich sehnen sich Menschen jetzt nach Begegnung. Und das ist eben über AI nicht zu substituieren.
Ja, und der Human Touch, der macht einen Unterschied. Und ich finde, wir erleben das ja auch wirklich in banalen Themen wie, hast du einen Kontakt bei LinkedIn oder hast du jemanden wirklich getroffen? Und wenn du jemanden triffst, dann bleiben die Themen,
richtig,
die wir besprochen haben oder der persönliche Eindruck ganz anders hängen, als wenn man es nur virtuell getan hat.
Sehe ich auch.
Ich glaube schon, dass es eine andere Qualität des Austausches ermöglicht.
Rückblickend, was hast du denn aus den Erfahrungen, Rollen bei Vattenfall, bei Coca-Cola und bei Vodafone mitgenommen, wo du heute sagen kannst, das hilft dir oder das ändert dein Arbeiten in deiner eigenen Change-Shaper-Rolle?
Also es sind alles drei große Organisationen, es sind alles Organisationen in der kritischen Infrastruktur, wie wir seit Corona wissen. Es sind alles, meine Rollen waren in der Tochtergesellschaft eines Multinationals, also internationale Kontexte. Und trotzdem, die Themen oder der Kontext, in dem ich unterwegs war, sehr unterschiedlich, waren die HR-Themen und die Dynamiken sehr verwandt. Und insofern, du hast mich ja vorhin gefragt, was der Unterschied zwischen Beratung und Inhouse-Verantwortung ist, ist da, glaube ich, auch nochmal das wesentliche Erleben, dass die Umsetzung den Unterschied macht. Ne? Als Berater liebte man PowerPoint, auch als Feli liebt man immer noch PowerPoint, würde mein altes Team sagen. Aber die Umsetzung ist entscheidend und das machen die Menschen, das sind die Menschen in der Organisation. Und die mitzunehmen, Führungskräfte, wir sprachen vorhin drüber, wie wichtig die sind, die ganze Überzeugungskraft einzubringen, das sind echte Learnings. Und ich glaube natürlich, in der Größenordnung, in der die Organisation unterwegs waren, erlebt man nochmal ganz andere Herausforderungen, Dynamiken und die prägen mich auch als Gesprächspartner für Menschen und Menschen in Organisationen, die Veränderungen angehen und angehen wollen oder auch manchmal angehen müssen. Als verantwortlicher Entscheider oder auch vielleicht als Betroffener.
Ja, ich habe für mich auch nochmal gerade überlegt, habe diesen Rollenwechsel ja auch schon ein paar Jahre her, aber hinter mir. Ein fundamentaler Unterschied ist, ich kann Dinge heute ganz anders aussprechen aus der externen Rolle, als sie aufgrund kultureller oder auch überlebenstechnischer Gründe vielleicht günstig gewesen ist, gewisse Dinge nicht auszusprechen in der internen Rolle. Das ist ein Privileg, was übrigens ein großer Wirkhebel in der Erkenntnis für Kunden sein kann, dass sie von außen Dinge hören, die ihnen interne niemals mitgeben würden.
Haben nicht mitgeben würden oder nicht gehört werden würden, weil die Stimme des Externen, der ja dann häufig Vergleiche mit anderen Organisationen hat, nochmal ein anderes Gewicht hat. Aber ich glaube, in der Kombination wird ein Schuh draus. Und das ist meine Sicht. Und die habe ich auch in der Beratung früher gehabt. Das ist eine Co-Creation. Also da ist keine Perspektive, die überwiegend ist, sondern in der Ergänzung wird was draus.
Ja, wenn du einem Top-Manager oder einer Führungskraft nur ein Coaching-Werkzeug mitgeben würdest. Welches wäre das denn und warum dieses?
Wieder eine deiner einfachen Fragen. Ich würde tatsächlich die Change Story in den Vordergrund stellen. Das gibt viele andere Tools sicherlich, aber warum ist die so wichtig? Weil es in Veränderungen so wichtig ist zu verstehen, warum diese Veränderung stattfindet. Was ist der Reason Why? Und was ist die Ausrichtung? Was ist das, was erreicht werden soll? Wenn man das kommunikativ in der Mischung aus Fakten und Emotionen transportiert bekommt, also weil sie stimmig ist, weil man es aber auch transportiert bekommt, ich glaube, dann hat man eine sehr gute Grundlage, Menschen mitzunehmen, Führungskräfte im Team, aber auch Mitarbeiter. Und insofern ist das aus meiner Sicht eine wichtige Grundlage.
Ja, würde ich teilen. Das ist ja im weiteren Sinne das, was man mit Purpose auch meint. Wozu, wofür machen wir das hier eigentlich? Wofür kommen wir hier zueinander?
Ja, wofür für die Organisation, aber what's in it for me? Also da immer auch die Balance finden zwischen dem großen Bild der Orientierung, die wichtig ist, aber auch der Übersetzung. Was bedeutet das heute hier und jetzt und was bedeutet das auch für die Beteiligten oder Betroffenen?
Literaturtipp. Ja, liebe Feli, zum Abschluss, wir nähern uns dem Abschluss des Podcasts. Mich würde interessieren, hast du einen Buchtipp mitgebracht?
Ich habe immer das Gleiche, dass ich in solchen Situationen sage, weil ich es aus dem tiefsten Herzen tue, als überzeugte Tochter eines überzeugten Europäers. Und das ist das Buch meines Vaters, Deutschland und die Selbstbehauptung Europas.
Deutschland und die Selbstbehauptung Europas.
So, und mein Vater ist überzeugter Europäer, wie wir es auch sind.
Er war, darf ich ergänzen, Diplomat in Washington.
Unter anderem und zum Schluss ständiger Vertreter und Botschafter an der Europäischen Union in Brüssel. Genau, war im Auswärtigen Amt, deswegen sind wir auch in der Kindheit häufig umgezogen. Und es ist sein zweites Buch. Das erste ist autobiografisch, das zweite ist inhaltlicher, aber es geht um die deutsche Rolle in Europa, eine wichtige Rolle, eine entscheidende Rolle. Und vor 2 Jahren hat er das Buch publiziert. Es gab viele Lesungen und ich als treuer Fanclub bin ihm gefolgt und habe auch seine eigene Website aufgesetzt.
Großartig. Ich werde das in die Shownotes eintragen, wie immer, in meinen Podcast. Und Feli, zum Schluss nochmal Satzergänzung, ganz spontan aus dem Bauch. Ein spielerischer Zugang. Wir sprachen über Veränderung. Für dich persönlich, was heißt Veränderung?
Aus der persönlichen Geschichte, über die ich gerade eben schon kurz gesprochen habe, für mich auch positiv besetzt, ja, weil häufig das erste Jahr einer Veränderung, eines Umzugs oder eines neuen Jobs oder einer Selbstständigkeit durchaus mit Einsatz und einem gewissen Kraftakt verbunden ist, aber mit der Zeit die Bereicherung, die Chance überwiegt, weil man eine neue Perspektive gewonnen hat. Und insofern für mich ein durchaus positiv besetzter Begriff.
Etwas, woran ich, also aus deiner Sicht, vielleicht noch vor 20 Jahren geglaubt habe, aber mittlerweile in Frage stelle, ist:
Ich bin groß geworden, mehr oder weniger mit dem Leitspruch, Wissen kann dir keiner nehmen. Ich glaube, das ist auch nicht verkehrt. Ich würde ihn aber heute aufladen. Skills are the new gold. Es geht um Lernen. Lernfähigkeit ist Veränderungsfähigkeit, ist Zukunftsfähigkeit von Organisation. Und insofern kann und sollte man immer weiter lernen, offen und neugierig bleiben. Es gibt viel zu lernen und man hat so gesehen nie ausgelernt. Also insofern würde ich den Glaubenssatz aus meiner Kindheit ein Stück weit hinterfragen. Und das andere, mein Vater hat es mir auch schon in die Konfirmationsrede geschrieben, ist, dass nicht immer der direkte Weg ans Ziel führt, sondern manchmal auch Umwege genau dahin führen, weil man eben was Neues entdeckt, überraschenderweise, das gar nicht schlecht ist.
Sehr schön. Und schließlich, am besten auftanken und Energie gewinnen kann ich, wenn ich
mit Freunden zusammen bin. Wir werden doch sicherlich gleich ein Stückchen trinken.
Wir machen gleich ein Fläschchen auf.
Ja. Und bin aber auch gerne mal alleine, ehrlicherweise. Es glaubt mir zwar kaum einer, aber ich male sehr gerne. Und ich habe vor vielen Jahren die abstrakte Acrylmalerei oder Kunst entdeckt, wiederentdeckt, ein Kindheitsthema. Und das mache ich sehr gerne mittlerweile in meiner Stillzeit.
Das kann ich also nur empfehlen. Du hast, da war ich neulich auch eingeladen bei einer Vernissage hier in Berlin, Charlottenburg. Wo kann man dich, also deine Bilder sehen?
Immer noch an der Auguststraße in Berlin-Mitte und im Januar in der Fasanenstraße.
Wunderbar. Vielen, vielen Dank. Feli, schön, dass du da warst.
Danke, Kai.
Heute war ich auf Visite mit der Veränderungsberaterin Felicitas von Kiau. Danke fürs Zuhören. Ich freue mich aufs nächste Mal. Sage tschüss. Bis bald. Ich bin Kai Kochmann.